Ja, auch von meiner Seite aus einen schönen guten Abend. Ich gehe auch zu denen, die einen Dialekt haben, nämlich den Fränkischen. So ist es. Und bin aufgewachsen direkt am anderen Ende des Zauns, nämlich Hof an der Saale. Da bin ich geboren und aufgewachsen. Unser Sonntagsausflug war immer, wirklich tatsächlich immer an die DDR-Grenze. Und da haben wir immer versucht, den Grenzern zuzuwinken und versucht, denen auch mal ein Winken zu entlocken, aber die haben nie zurückgewunken. Später habe ich dann gewusst, warum, aber es hat ein bisschen gedauert. Ja, bin aufgewachsen in einer Familie, die sich hätte Christ genannt. Meine Eltern getauft, konfirmiert, haben mich taufen und konfirmieren lassen. Wir sind nie in die Kirche gegangen. Wir waren so Durchschnittschristenfamilie im Westen. Da hat es nichts gekostet, da kann man einfach so ein bisschen dabei sein. Und so war das gewesen. Wir gehörten zu denen, von denen der Dietrich Bonhoeffer sagte, das ist die größte Tragik dessen, dass das Evangelium so billig gemacht wurde. Dietrich Bonhoeffer hat es verglichen, es ist fast schlimmer, diese vielen getauften Menschen in Deutschland, die keine Ahnung haben von diesem Jesus Christus, ist fast schlimmer als die Schwertmissionierung vom Karl den Großen, so nannte es der Dietrich Bonhoeffer. Fand ich sehr interessant, weil er sagte, das hat einen hohen Preis, wenn man eines Tages vor dem Thron Gottes steht und will sich dann berufen auf seine Taufe oder auf seine Kirchenmitgliedschaft und merkt, das zählt gar nicht. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das gibt ein dummes Erwachen. Und das hat den Dietrich Bonhoeffer so bewegt, als es so Deutschland so ansah. Nicht nur der Nationalsozialismus, sondern er hat sich mit seiner Kirche auseinandergesetzt, er hat sich mit seiner Lehre auseinandergesetzt und merkte, wie leer so vieles ist. Und ich war einer von denen. Ich habe vor 2 Jahren meinen Vater gefragt und ich möchte mich eben den ersten Abend auch ein bisschen vorstellen. Hat was mit dem Thema zu tun, Begegnung mit mir selbst. Help, I need somebody. Hilfe, ich benötige jemanden, aber jetzt, wenn ich jemanden benötige, wie die Katrin, und habe niemanden. Nur ein paar Leute, die sagen, das wird schon wieder werden. Du musst nur glauben. Ha ja, geh mal ein bisschen auf Urlaub. Das wird schon wieder werden. Und wie viele Menschen mag es geben, auch hier in der Gegend, die sitzen zu Hause und weinen und merken, es wird eben nicht wieder werden. Weil es nie mehr so wird, wie es mal war. Und ich habe niemanden vor mir, der mich versteht. Viele Menschen sagen mir, sie verstehen mich, aber die können mich gar nicht verstehen. Und es ist oft auch so ein tragischer Ausdruck, wenn ich jemandem sage, ich verstehe dich. Nee, du verstehst mich nicht, weil du nicht ich bist. Du bist nicht ich. Du kannst mich gar nicht verstehen. Und es ist so gewaltig, wenn ein Mensch dann erleben darf, ich muss nicht anders sein. Und ich muss auch nicht funktionieren. Ich bin, wie ich bin. Ich bin ein zerbrechlicher Mensch. Das Leben, wie die Bibel sagt, das hat Zeiten des Lachens und Zeiten des Weinens. Zeiten des Tanzens, wie wir es heute hier gesehen haben. Und es ist klasse. Und Zeiten des Trauerns. Und es ist eben, das Leben ist, wie es Leben ist. Und ich hätte es nie kapiert. Ich bin dem eigentlich davon gelaufen. Ich wollte mich nie mit dem Tod auseinandersetzen. Ich wollte so mein Leben so vertreiben, mir irgendwie meine Zeit vertreiben, die Gedanken vertreiben. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, als so ein kleiner Junge war ich mal, bin ich am Friedhof vorbeigelaufen, da war gerade eine Beerdigung. Ich weiß nicht, das hat mich so schockiert und bin ich nach Hause gerannt und ich wollte nie mehr daran denken, nie mehr. Habe oft nachts das Licht angeschalten in meinem Zimmer, weil ich fürchterliche Angst hatte vor dem Tod. Und es konnte es aber auch niemandem sagen. Und manchmal hätte ich mir gewünscht, es gäbe jemanden da draußen irgendwo, der mich wirklich versteht und der diese Angst versteht. Da kann ich mich sehr gut noch dran erinnern. Aber ich wusste nicht, ob es da draußen irgendjemanden gibt, der das versteht. Habe ich keine Ahnung gehabt. Und ich habe meinen Vater vor 2 Jahren, habe ich ihn mal gefragt, meine Mutter, die ist jetzt vor 6 Jahren verstorben, meinen Vater habe ich gefragt, warum habt ihr mich eigentlich taufen lassen und dann konfirmieren lassen? Aber warum habt ihr mich getauft und habe mich nie wirklich im christlichen Glauben erzogen, so wie ihr es damals versprochen hattet. Ihr hattet versprochen, auch die Taufpaten dazu noch mit. Ich möchte das Kind im christlichen Glauben erziehen. Mit mir ist nie gebetet worden. Mit mir ist nie Bibel gelesen worden. Mit mir ist nie in die Kirche gegangen. Niemand. Im Gegenteil, hat man noch drüber gelacht. Und ich habe später auch drüber gelacht. Weil meistens tut man das, was man die Eltern tun sieht. So war das. Aber ich hätte mich als Christ bezeichnet, weil ich bin christlich, ich bin staatlich legitimierter Christ. Ich darf mich kirchlich trauen lassen. Später werde ich kirchlich beerdigt. Ich bin Christ. Und Weihnachten bedeutet mir auch ein bisschen was. Wenigstens so viel, dass ich Geld ausgebe dafür. Und das ist wenigstens das eine Fest, da gebe ich meine Nickerchen. Das ist der bestbesuchteste Tag im Jahr. Das ist der einzige Tag, meistens, wo man noch Stühle reinstellen muss. Das ist interessant. Aber da liegt was drin in unserem Herzen, da merken wir, wir sehnen uns schon nach was. Wir sehnen uns schon, irgendwie sehnen wir uns doch nach diesem einen Gott, der wirklich Frieden bringt. Irgendwie sehnen wir uns danach. Aber es ist dann schnell wieder verflogen nach dieser Zeit. Weihnachten ist so nicht umsonst das Fest, an dem die meisten Ehestreitigkeiten aufbrechen und Familienstreitigkeiten. Weil da muss man irgendwann mal wieder zusammensitzen mit denen, mit der buckligen Verwandtschaft, wie man so sagen im Franken. Und so war mein Leben gewesen. Ich will es einfach ganz offen erzählen. Christsein hat mir gar nichts bedeutet. Einen Mann kannte ich im Dorf, von dem ich wusste, das war so ein komischer Typ, der ging so Bibelkreisen und. Aber der hat es auch gebraucht, der hat so einen Klumpfuß gehabt. Ja, ist doch. Leute, wir lachen drüber, aber es ist doch meistens was für die Schwachen. Ist doch was für die Schwachen. Ist doch was für die, die es wirklich brauchen. Aber ich doch nicht. So habe ich gedacht. Ich doch nicht. Ich war erfolgreicher Fußballer, war ich. Das war mal sehr wichtig. Mein ganzer Stolz war, dass ich damals eingeladen wurde, in der Schülernationalmannschaft dann so Probetraining zu machen, so diese Vorausscheidungskurse mitzumachen. Das war so mein ganzer Stolz. Und das ist nichts Schlechtes, überhaupt nicht. Aber das wurde schlecht, weil ich dann zum Schluss nur dafür gelebt habe. Das war alles. Das Problem ist, es gibt dir keine Hoffnung. Weil das haben wir jetzt wieder gesehen, ne? Verzockt, stand in der Zeitung. Der Yogi hat sich verzockt. Und selbst die Shambhala-Armbänder, die er gekauft hat, jeden seiner Spieler, 2500 Euro von einem Juwelier noch herstellen lassen, so ein kleines hinduistisches Armband, damit man Einheit hat und Kraft und Hoffnung, hat auch nichts gebracht. Trotzdem haben ihn die Medien zerrissen, den Yogi, der sich verzockt hat. Und so ist das Leben eben, ne? Hast du ein Spiel und das verlierst du und dann bist du schon weg vom Fenster. Und in dieser Zeit dann, als ich so aufgewachsen bin, ich war einmal in einer Jungschar, hat mich einer eingeladen, da war ich 12 Jahre alt. Und ich vergesse diesen Tag nie mehr, da war ein Mann, der hat einfach von Jesus erzählt. Und das habe ich nie mehr vergessen, erstaunlich, ich kann heute noch sagen, was der Mann anhatte. Ich weiß noch ganz genau, wie der aussah. Das hat so einen Eindruck auf mein Leben hinterlassen. Weil der Mann erzählte von was, von dem ich so eine Hoffnung im Herzen hatte, dass es das geben könnte. Und als der von Jesus erzählte, das war mir irgendwie, wenn da jemand ist, der wirklich Hoffnung vermittelt. Und das hat was natürlich mit dem zu tun gehabt, wie ich aufgewachsen bin und. Weil manche war es ziemlich hoffnungslos. Aber ich bin nach diesem einen Jungschar-Besuch bin ich da auch nicht mehr hin. Mich hat keiner angehalten dazu und außerdem hatten wir an dem gleichen Tag Fußballtraining. Das ist manchmal schwierig. Mein Sohn war erfolgreicher Fußballer, der hat Fußball gespielt, spielt er jetzt noch Fußball und er sagte dann, plötzlich kam er mal nach Hause und Fußball war für ihn wirklich nicht alles, aber viel. Und ich habe mich auch gefreut. Und es ist klasse, wenn man sich bewegen kann. Aber kam mal nach dem Training nach Hause und sagte, Papa, ich spiele keinen Fußball mehr. Und habe ich ihn gefragt, warum spielst du keinen Fußball mehr? Und dann sagte er, weil ich jetzt in die B-Jugend komme und die B-Jugend spielt sonntagmorgens. Und ich habe der Trainer gesagt, sonntagmorgens kann ich nicht spielen, weil sonntagmorgens gehe ich in Gottesdienst. Und das Interessante war, im Verein versuchten sie das dann sogar in den Spielplan umzulegen, das ging dann nicht. Aber die haben ihn so gemocht, dass sie ihn gleich in die A-Jugend gesteckt haben. War nicht schlecht. War nicht schlecht. Aber da merkt man auch, das wollte ich auch, ich wollte die Chance natürlich auch ergreifen, gell? Ja, wenn man schon mal die Chance hat, so in der Öffentlichkeit zu sprechen, was da oft für Interessenkonflikte auch entstehen. Es ist gar nicht einfach für diese Jungen dann, wenn die hin und her gerissen sind. Und man vielleicht den Eindruck vermittelt bekommt, naja, das Gläubigsein und so, das hat dann für später, ist es wichtig. Wenn du zu den Aha gehörst. Ja, das kann echt passieren und ich möchte mich da nicht lustig drüber machen. Es ist bloß, ich merke das, wir arbeiten viel mit jungen Menschen. Wir haben 1500 Konfirmanden jedes Jahr bei uns am Bodenseehof und jede mögliche Couleur von jungen Menschen. Und wir merken dieses Zerrissensein oft, wie geworben wird um diese jungen Leute. Und es wäre doch klasse, wenn das alles wirklich Hand in Hand gehen würde, wenn man sagen würde, ja, das ist doch klasse, wenn da ein junger Mensch ist, der hat einen lebendigen Glauben im Herzen. Den Vorteil habe ich dann, es wird ein ehrlicher Fußballer. Das ist doch klasse, wenn wir ehrliche junge Menschen haben, plötzlich. Leute, die Werte haben. Das ist doch spitzenmäßig. Und das ist doch klasse, wenn es dann wirklich Hand in Hand läuft. Und vielleicht kann ich heute Abend auch ein bisschen werben, ne? Weil ich merkte, als Vater von so einem Sohn, ist gar nicht einfach dann. Ne? Ich will, dass er sich wirklich freut, dass er auch Fußball spielen kann. Aber auf der einen Seite bekommt er dann, weil er sagt, nee, mir bedeutet der Glaube an Jesus aber so viel. Ich möchte auch gerne in den Gottesdienst gehen. Und es war extrem schwierig. Schade eigentlich. Und bei mir war es natürlich nicht schwierig, weil ich wollte nicht den Gottesdienst. War ganz einfach. Ich habe dann später habe ich geheiratet. Wir sind in den Heimatort meiner Frau gezogen und habe dort auch Fußball gespielt. Und mit mir spielte jemand zusammen. Es war ein ganz komischer Typ gewesen. Es war so ein richtiger Sportler. In der Zeit habe ich ein bisschen viel geraucht, ein bisschen viel getrunken. Er hat gar nichts geraucht und nichts getrunken. Und ich habe halt für ihn mitgeraucht und für ihn mitgetrunken. Ja, echte Kumpel. Aber das Interessante war, wenn wir so in der Kabine miteinander waren, wir haben nie ein Wort miteinander gesprochen, nie. Nur Servus. Das war alles. Und das ist ja so ein Wort in Fränkisch, das kannst du für alles gebrauchen. Ne? Und von daher haben wir viel miteinander geredet. Wir Franken brauchen nicht viele Worte. Und der Mann, der hat eine schwere Verletzung gehabt, hat dann mit dem Fußballspielen musste aufhören. Und dann am Sonntagnachmittag, als ich vom Fußballplatz nach Hause lief, stand er auf der Straße und spricht mich an und dachte ich, komischer Vogel, wir haben noch nie gesprochen miteinander. Und jetzt redet er mich an und sagt mir, du Heinz, wie geht's denn und so, eine allgemeine deutsche Frage. Und ich habe geantwortet, wie man halt so antwortet als Deutscher, gut. Und dann sagte er mir, er ist jetzt Christ geworden. Da dachte ich, oh meine Herren, das fehle jetzt noch. Am Sonntagnachmittag triffst du auf der Straße einen Sektierer. Weil ich bin ja auch Christ. Also der hat mir nichts Neues erzählt. Ne? Ich bin auch Christ. Was will denn der von mir? Dann sagt er auch nur, die lesen die Bibel. Dann, oh meine Herren, denke ich, spitzenmäßig, lesen die Bibel. Und die beten miteinander. Und dann lud er mich ein zu diesem Hausbibelkreis und er war Dienstagabend. Und Dienstagabend nach dem Fußballtraining gehe ich eigentlich immer so ein bisschen ins Sportheim. Und jetzt lebte der aber nur 5 Häuser weg von uns. Und er war so penetrant freundlich. Und ich wusste, dieser Mann, wenn ich da nicht gleich hingehe, wenn der mich wieder erwischt auf der Straße, der lädt mich wieder ein. Und der Sache wollte ich entfliehen, irgendwie. Und dann dachte ich, okay, nehme ich mal halt vor, ich gehe gleich an dem Dienstagabend nach dem Fußballtraining, gehe ich dahin. Und ich habe mir auch schon vorgenommen, was ich sage. Ich habe die Bibel auch schon gelesen, ich habe sie überhaupt nicht gelesen. Ich habe nur mal außen drauf gelesen, dass Bibel draufsteht. Aber ich habe sie gelesen, so ein Durchschnittsdeutscher. Viele Menschen beantworten mir das, das habe ich schon alles gelesen. Und dann frage ich, wann denn? Ja, da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern. Und ich weiß auch nicht ganz genau, wo es steht und so. Man kann sich nicht an alles erinnern. So war das bei mir. Und ich dachte mir, ich gehe da hin und so innerlich habe ich ein bisschen gelächelt über diese Menschen, dachte, naja, eben das ist was für die Schwachen. Da werden wahrscheinlich jede Menge notvolle Menschen zusammensitzen und die brauchen es. Aber ich habe mir gedacht, da gehe ich hin, bin ruhig, höre einfach zu, gehe wieder heim und sage, es war ein netter Abend und ich bewundere euch um eures Glaubens. Ich wünschte mir, ich hätte auch so einen festen Glauben. Aber vielleicht später mal. Ich bin in das Haus dieser Leute, ich habe mich vorher erkundigt, was das für Typen sind. Ne? Die gehörten da zur normalen Landeskirche vor Ort, also wusste ich schon mal, die werden mich an Abend nicht kochen und so, ne? Die werden nichts Böses mit mir machen. Also ganz normale Leute, ganz gesittet. Und dann bin ich dahin, habe mir vorgenommen, ich halte einfach den Mund und höre zu. Ich war 22 Jahre alt, ich bin in das Haus dieser Leute und stellte fest, die Menschen haben etwas, wonach ich mein Leben lang suchte. Ich wusste plötzlich, die Menschen haben das, was ich immer gewünscht hätte, dass es das wirklich gibt. Ich wusste nicht, was es war, aber ich wusste, die Menschen haben es. Das war echt interessant. Vergiss ich nie mehr. Einschneidendes Erlebnis. Und ich habe mich hingesetzt und hörte den Menschen zu, die lasen einen Bibelvers vor, sprachen über den Bibelvers und an dem Abend wusste ich, Jesus Christus lebt. Der ist nicht eine Erfindung von irgendwelchen Leuten, ist auch nicht der Gründer der christlichen Religion. Das wusste ich plötzlich an dem Abend, echt erstaunlich. Für mich war Jesus so der Gründer der christlichen Religion, wie Mohammed für den Islam und Buddha für den Buddhismus. Und so dachte ich, Christus eben für die Christen. Und an dem Abend wusste ich, Jesus Christus ist der einzig wahre Gott. Nicht, weil die Menschen drüber sprachen, die sprachen gar nicht drüber. Und ich wusste an dem Abend, es fordert jetzt eine Entscheidung von mir. Es ist die beste Entscheidung, die ich treffen kann, indem ich sage, Jesus Christus, sei du mein Herr. Und ich wusste, diese Entscheidung, die wird mein Leben verändern, weil ich wusste an dem Abend, Jesus Christus ist nicht bloß irgendwer, sondern er ist der lebendige Gott. Und wenn man mit dem lebendigen Gott zu tun hat, es verändert das Leben. Wenn man mit dem Gott zu tun hat, der Himmel und Erde geschaffen hat, es verändert das Leben. Und da hatte ich ein bisschen Furcht davor, weil ich war gerade Soldat in der Zeit, 8 Jahre, und ich war selber einer von denen, die sich lustig gemacht haben über die anderen. Und dann habe ich mir so vorgestellt, so richtige Albträume gehabt, wie das ist, wenn ich mittwochmorgens dann in die Kaserne fahre und die Leute sagen, oh Petrus, Und das wollte ich nicht. Und dann habe ich das gelassen. Ich habe meine Frau zu dem Kreis dann geschickt, dachte, da kann hier nichts Böses passieren, ne? Und ich habe einfach so weitergelebt. Habe auch probiert, ein guter Mensch zu sein. Also ich dachte, das ist eine tolle Sache, was die Leute machen. Das war echt stark. Die waren bekannt dafür, dass sie ehrlich sind. Die waren bekannt dafür, dass sie echt nette Nachbarn sind. Die waren bekannt dafür in dem Dorf, dass sie ihre Kinder gut erziehen. Dafür muss man kein Christ sein, um sein Kind gut zu erziehen. Aber nur das war so ein Eindruck von diesen Menschen. Also nichts Schlechtes daran. Und das fand ich klasse. Und ich dachte, so wie die würde ich gerne leben. Aber ich bin trotzdem nicht in die Kirche gegangen. Das habe ich am Sonntagmorgen einfach nicht geschafft. So um 10 Uhr mitten in der Nacht am Sonntagmorgen, das weiß ich auch nicht. Das tut mir echt schwierig. Kennen wir doch irgendwie vielleicht manche. Da kann der Gottesdienst auch sein, wann immer an dem Sonntag, das ist immer schlecht. Und so wäre es bei mir auch gewesen. Und 2 Jahre später, dann war ich 24 Jahre und ich war innerlich so aufgewühlt und ich wusste nicht warum. Ich habe keinen Frieden gefunden. Irgendwie, ich habe Frieden gesucht. Und ich habe keinen Frieden gefunden. Es war komisch, ich war so friedlos. Und ich habe keine Gründe gehabt. Gesund, Geld verdient, eine tolle Familie. Ich habe überhaupt keinen Grund gehabt, friedlos zu sein. Aber ich war so friedlos und so unruhig. Und ich wünschte mir, dass diese Unruhe verschwindet. Aber ich wusste nicht, wie. Und dann bin ich an einem Sonntagmorgen einfach in die Kirche gegangen. Ich dachte, vielleicht hilft mir das. Und ich gehe da rein und auf dem Weg nach Hause spricht Gott mit mir und so sage ich es einfach, wie es war. Und er sagt, du musst dich entscheiden, Heinz, entweder du lebst mit mir oder ohne mich. Und ich bin dann nach Hause und sagte das meiner Frau. Und meine Frau, wenn es fragen würde, was hast du damals gedacht, sagt so, naja, der hat schon so viele Spleen im Kopf gehabt, dann, das war halt ein neuer. Und ich bin ins Wohnzimmer gegangen und sagte, Jesus Christus, wenn du wirklich lebst, ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber wenn das stimmt, was die Bibel über dich sagt und die Menschen über dich sagen, dann lebe ich verkehrt. Weil dann lasse ich dich nicht Herr sein in meinem Leben und dafür brauche ich Vergebung. Das hat mir niemand gesagt. Niemand hat gesagt, du brauchst Vergebung, Heinz. Also hat mir keiner übergestülpt. Da bin ich heute noch extrem dankbar dafür. Das war so gewaltig und ich habe das gesagt und plötzlich war Frieden in meinem Herzen. Und plötzlich war dieser Gott, den ich mein Leben lang gesucht habe, der Gott, der mir Frieden gegeben hat. In Jesus Christus. Ich stand auf damals und ging an unseren Wohnzimmerschrank und habe das Buch rausgezogen, das fast jeder gute Deutsche in seinem Regal stehen hat, die Bibel. Die hat mir nichts bedeutend gehabt vorher, überhaupt nichts. Und plötzlich begann ich das Bibellesen, ich vergesse es nie mehr. Das war so gewaltig. Ich habe richtig Hunger gehabt, die Bibel zu lesen. Und es ist heute noch so und da bin ich extrem dankbar dafür. Extrem dankbar. Und es hat unser Leben verändert, es hat das Leben von mir verändert und es hat das Leben meiner Frau verändert. Sie kam 3 Wochen nach mir zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Unsere Kinder, unser Sohn, der Dominik, der war damals knapp 5 Jahre alt, der saß in der Küche mit seiner Mama und sagte, Mama, ich möchte den gleichen Jesus haben im Herzen, wie ihr habt. Und der lebt das aus, der ist jetzt 26 Jahre, wird jetzt 27 Jahre alt, Dominik, und er lebt es so aus, diesen Glauben. Und ich bin so dankbar, wisst ihr ja eben, ich habe es gesagt, er hat Fußball gespielt, spielt auch Fußball, macht jetzt sein Referendariat und. Seine Schwestern leben auch diesen Glauben aus. Und ich fand es so klasse in seinem Fußballclub, in dem er gespielt hat. Er ist eine grottenehrliche Haut. Und es war... Jesus ihn so bewegt und ich vergesse es nie mehr, er kam nach Hause mal beim Fußballspiel und da war es in der letzten Minute, wie es manchmal so ist, 11 Meter für die andere Mannschaft, weil er einen Ball mit der Hand berührt hat im 16er und da ging es um Auf- und Abstieg und der Schiedsrichter fragt ihn noch, war das Eckball und der Dominik sagt, nee, das war kein Eckball, es war 11 Meter. Und das Leben ist eben nicht immer Hollywood und Happy End, sondern die gegnerische Mannschaft hat wirklich gewonnen. Und da kamen die Gegenspieler, also seine Mitspieler, auf ihn zu und sagten, Dominik, mach sowas nie mehr wieder. Und sein Trainer kam in die Mitte und sagte, ich möchte, dass der Dominik sowas immer wieder macht. Wir brauchen solche Menschen in unserer Gesellschaft. Wir brauchen Menschen, die Maßstäbe haben. Wir benötigen Menschen, die einen Wert haben, unabhängig davon, was die anderen sagen. Und der Dominik hat seinen Wert gefunden in Jesus Christus. Das ist das Gewaltige, ihr Lieben. Und er darf das weitergeben, auch in seinem Fußballclub, in dem er ist. Darf das einfach weitergeben. Und Menschen sind offen dafür, weil viele Menschen sind dafür offen für diese Botschaft, wo man vielleicht denkt, oh Mensch, da lacht man drüber. Oder eben, das ist was für die Schwachen. Aber Tatsache ist doch, ihr Lieben, wir sind doch alle schwach. Ich glaube jetzt nicht, dass heute Abend jemand da ist, außer lebensmüde, dass jemand gerne an den Tod denkt. Obwohl die Bibel sagt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden und uns zu dir kehren. Ich glaube nicht, dass heute Abend jemand da ist und gerne daran denkt. Das ist gegen unsere menschliche Natur. Wir wollen leben. Und es ist richtig so. Und das Problem von uns Menschen ist, wenn wir den Gott nicht kennen, ihr Lieben, der ewig ist, haben wir nur das bisschen Leben hier. Und das bisschen Leben müssen wir alles reinpacken, was geht. Und ich merke das jetzt auch, schaut, ich bin 47 bin ich. Und kann schon mal passieren in dem Alter, dass man es vergisst. Ne? Und Und dann merke ich auch, ich denke dann oft darüber nach, ich höre jetzt mehr und mehr Leute, die sagen, naja, noch 15 Jahre arbeiten und dann. Und dann denke ich auch so drüber nach, es ist echt erstaunlich, weil unsere Kultur eben so ist, die ist ein bisschen anders als andere Kulturen. Aber ich merke dann auch, dass ich schaue dann so zurück im Leben und schaue so vorwärts und denke, was hast du noch zu erwarten? Das kommt, befällt mich auch manchmal. Und das Schöne ist, da tief in dem Herzen ist, Heinz, die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Weil die Ewigkeit habe ich in dir ins Herz gelegt, Heinz. An dem Tag, als ich dich gerufen habe, mir nachzufolgen. Und es sagt mir nicht irgendeine Idee, sondern es sagt mir Jesus Christus. Der, der sagt, ich war tot, doch ich bin lebendig. Und ich halte die Schlüssel des Todes und der Abgründe in meiner Hand. Und ich bin gekommen, um euch das Leben zu geben, das Leben im Überfluss. Ich bin gekommen, damit ihr, wenn ihr meinen Worten glaubt, leben werdet, auch wenn ihr sterbt. Ihr werdet leben, auf ewig. Ich bin gekommen letztendlich, um euch auch von dieser Last, von diesen Ketten zu befreien in dieser Welt, dass ihr daran festhängen müsst. Und es wie in jedem Leben dann nur mit Enttäuschung endet, weil es irgendwann vorbei ist. Und wir wissen nicht wann. Und das war mutig heute Abend. Vielen Dank. Aber wir benötigen das, ihr Lieben. Wir benötigen das, drüber nachzudenken. Wir müssen drüber nachdenken, über unsere Endlichkeit. Und nicht, damit wir Angst davor bekommen, aber ein Stück Ehrfurcht. Und beginnen drüber nachzudenken und merken, Mensch, das ist ja nicht alles. Ist denn da nicht noch mehr? Ein Bekannter von mir, Freund wäre jetzt zu viel gesagt, weil wir uns nicht zu gut kennen, aber ein Bekannter von mir ist ein ehemaliger Fußballprofi. Arbeitet noch im Profigeschäft für einen Bundesliga-Verein. Mit dem habe ich vor kurzem gesprochen und er sagte mir, Heinz, dieses Geschäft, das ist nur eine Glitzerwelt, das ist nur ein Theater. Das ist gar nicht reell. Das ist überhaupt nicht realistisch. Das ist nur ein Theater. Und das habe ich erst festgestellt, sagte er mir, als ich zum Glauben an Jesus Christus fand. Und er sagte mir, schau, mir hat ein Gegenspieler, hat mir die Bibel geschenkt am Anfang des Spieles. Ein gestandener Profi, ein ganz bekannter Profi war das, der ihm die Bibel geschenkt hat. Und er sagt er, da habe ich mich lustig gemacht über den und dachte, was weiß denn der vom Leben? Aber als mein Vater starb, sagte er mir, und ich stand am Grab meines Vaters. Und es hat mich ein bisschen daran erinnert, an das, was du sagtest. Eigentlich hat er sich schuldig gefühlt, weil er merkte, eigentlich hätte ich noch irgendwas bereinigen müssen mit ihm. Und er wusste nicht, wohin mit dieser Not. Und da haben ihm all seine Freunde nicht geholfen, all sein Geld hat ihm nicht geholfen, all seinen Bekanntheitsgrad. Und er sagte, dann ging ich nach Hause. Und was war ich dankbar, dass meine Frau die Bibel nicht weggeworfen hat, die ich mit nach Hause gebracht habe. Ich bin einfach nach Hause und habe die Bibel gelesen. Und als ich die Bibel las, las ich, es gibt Vergebung und es gibt Hoffnung. Und diese Hoffnung hat einen Namen. Es ist nicht bloß eine Hoffnung, die ich mir einrede, sondern die Hoffnung hat einen Namen und die ist eine Person und die heißt Jesus Christus, der meine Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen hat. Das ist meine Hoffnung. Und da kam dieser Mann zum lebendigen Glauben an Jesus Christus. Mit anderen Worten, ich benötige jemanden, der mir da raushilft. Ich weiß nicht, wie ich da rauskomme. Ich bin so schuldbeladen, ich fühle mich so schwach, ich fühle mich so hoffnungslos, wie komme ich da raus? Und dieser Mann, der hat alles kennengelernt, die ganzen Tricks, ihr Lieben. Alles Meditation, alles Mögliche, hat er alles kennengelernt. Aber nichts konnte in ihn das Gefühl aus dem Herzen herausnehmen. Die Schuld. Aber als er seine Schuld vor Jesus Christus abgelegt hat, vor dem, über den er vorher auch gelacht hat, ist er frei geworden. Als er letztendlich das getan hat, von dem Jesus Christus sagt, seine Selbstgerechtigkeit abgelegt hat. Und der Herr Jesus spricht in der Bibel und sagt, zu Menschen, die auf sich selbst vertrauten. Das finde ich interessant. Die Bibel spricht da ganz klar drüber. Menschen, die auf sich selbst vertrauten. Menschen, die dachten, dass sie gerecht seien und die übrigen Menschen verachteten. Die Bibel nennt sie hier Gesetzeslehrer im jüdischen Tum. Das waren Menschen, die haben das Gesetz Gottes gehalten, ohne Wenn und Aber. Und die haben oft auf andere heruntergeguckt. Die fühlten sich immer besser wie die anderen. Aber ich habe mittlerweile festgestellt, ihr Lieben, das muss man nicht bloß im religiösen Bereich. Es gibt viele Menschen in unserer Gesellschaft, die fühlen sich immer besser als der andere, weil ich bin noch lange nicht so schlecht wie die. Ja, so schlecht bin ich nicht. Also ich habe noch keinen umgebracht, ich habe dies nicht gemacht, jenes nicht gemacht, so schlecht bin ich nicht. Nee, bist du nicht, aber du bist genauso verloren wie jeder andere vor den Augen Gottes, genauso verloren. Es hat nichts mit schlecht oder gut zu sein zu tun. Und von dem spricht Jesus oft. Und es sagt, zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine ein Pharisäer, der andere ein Zöllner. Und dieser Pharisäer, das war so ein gerechter Mensch, der auf andere herabblickte und sagte, nö, so schlecht wie die bin ich nicht. Also mit anderen Worten, wenn es einen Gott gibt, der wird mich dann schon annehmen. So reden oft Menschen auch in unserer Gesellschaft mit mir. Heinz, so schlimm bin ich nicht. Also wenn es einen Gott gibt, sagen mir manche, ich weiß es nicht ganz genau, genauso war es bei mir, aber wenn es einen gibt, dann würde er mich schon reinlassen im Himmel. Da mach dir mal keine Sorgen. Weil so schlecht war ich nicht. Oh, ich war sozial engagiert. Was ich alles gemacht habe, da können sich andere erstmal Scheibe abschneiden. Der wird mich dann schon reinlassen, da musst du keine Sorgen machen. Von dem spricht Jesus. Und der Mensch sagt, oh Gott, ich danke dir, dass ich nicht bin wie die übrigen Menschen. Der hat sogar noch, das war noch ein religiöser Mann. Es gibt heute auch viele Menschen, die benutzen den Namen Gottes auch. Ich danke dir, dass ich nicht so bin wie all die anderen. Räuber, ungerechte Ehebrecher oder auch wie diese Zöllner da. Das ist so ein schmutziger Typ. Der verdient sein Geld auf schmutzige Art. Ich arbeite ehrlich. Und ich bin so ein richtiger, guter Mensch eben. Ja klar, natürlich fehlerlos ist niemand, aber immerhin. Ich bin schon ein guter Kerle. Und dann steht der andere daneben, der hört es alles an, was der noch zu sagen hat. Ich faste zweimal in der Woche und ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Also ich bin ein echter sozialer Typ. Und der Zöllner stand von ferne, dieser schmutzige Mann, und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel zu erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, O Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging gerechtfertigt in sein Haus hinab, im Gegensatz zu jenem. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer aber sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Und das ist der Schlüssel, ihr Lieben. Der eine Mann hat erkannt, ich brauche diesen einen wahren Gott und ich habe kein Recht auf ihn. Aber ich brauche ihn. Ich brauche einen, der meine Seele zur Ruhe führt. Und es gibt nichts Größeres, als wenn ein Mensch wissen darf, über all der Not und Tränen werden geweint. Und Tränen werden geweint, ihr Lieben. Bei Menschen, die mit Jesus leben und bei Menschen, die ohne Jesus leben. Weil das Leben so ist. Aber in all dieser Not, wenn ein Mensch sagen kann, tief drin in mir sagt mir was, ich halte dich fest, ich lass nicht los. Tief drin in mir sagt mir jemand, der stärker ist als der Tod, Jesus Christus, ich halte dich fest. Und nicht, weil du so viel zu bringen hast, sondern weil du dich selbst einfach, dass du hast zu mir gerufen. Du hast einmal in deinem Leben erkannt, ich habe kein Recht, vor diesem einen Gott zu bestehen. Aber das eine, was ich bitte, ist, sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig, der so fern bin von dir. Sei mir gnädig. Erbarm dich über mich. Nimm mich an. Ich habe kein Recht drauf. Aber ich erkenne, dass ich so fern bin von dir. Und von dem spricht der Herr Jesus. Und er benutzt natürlich dieses Bild immer auf sein eigenes Leben. Letztendlich hat dieser Mann das getan, was später der Apostel Johannes schreibt und sagt, wie viele Jesus Christus aber aufnahmen. Menschen, die kommen und merken, meine Selbstgerechtigkeit zählt nicht vor Gott. Mein soziales Wesen zählt auch nicht vor Gott. Es ist nicht schlimm, wenn man, und es ist gut, ihr Lieben, und es bräuchte noch viel mehr, die sagen, wir möchten gute Nachbarn sein. Und wir wollen den anderen Gutes tun. Es bräuchte noch viel mehr. Absolut. Aber das würde ich nicht in die Ewigkeit bringen. Und dafür kam Jesus Christus. Er kam, um die zu suchen und zu retten, die verloren sind. Um uns Menschen vor unserer Selbstgerechtigkeit zu retten, um uns Leben zu schenken, Vergebung unserer Schuld. Er kam, um uns der zu werden, von dem der Apostel Paulus eben sprach, und das hört man heute Abend so wunderbar auch in diesem Zeugnis. Ich würde die Hoffnung sein, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und ich halte dich fest. Und du wirst das nicht verstehen und du kannst das auch nicht verstehen, aber was du wissen darfst, tief in deinem Herzen, du wirst eines Tages in meiner neuen Welt sein. Und in dieser neuen Welt gibt es keine Tränen und da gibt es kein Geschrei und da gibt es kein Leid. Und ich selbst werde deine Tränen abwischen, die du in dieser Welt weinst. Weil ich mich für dich gegeben habe. Ich habe mir das was kosten lassen. Und dann kannst du zu dem Gott rufen, der hört. Die Bibel sagt, dass Gott vom Himmel herabschaut und das Gebet der Gerechten hört. Menschen, die zu ihm rufen, wie dieser Zöllner, der sagt, sei mir Sünder gnädig. Ich erkenne, dass ich vor dir keine Rechte habe. Ich bin verloren vor dir. Ich brauche dich. Und ich möchte gar nicht so werden wie jemand, wie der andere. Und das sagt er gar nicht mal, so zu tun, als ob. Der andere, wisst ihr, der war zwar religiös, aber der kannte diesen einen Gott auch nicht. Der hat überhaupt keine Ahnung gehabt. Aber dieser Zöllner, plötzlich merkte er, um was es eigentlich wirklich geht. Du allmächtiger Gott, du willst mich gerecht sprechen. Und es braucht nicht viel, es braucht nur das, sei mir Sünder gnädig. Sei mir Sünder gnädig. Jesus, erbarm dich über mich. Ich möchte dieses Leben haben, von dem du sprichst. Ich brauche Vergebung für meine Schuld. Und ich werde jeden Tag aufs Neue schuldig. Aber wenn ich in Jesus Leben habe, ihr Lieben, wenn es wirklich, das ist Opfer von diesem Mann am Kreuz von Golgatha, wenn das Tatsache wurde für mein Leben, dann weiß ich, was für Schuld auch immer da sein mag im Leben, die ist bezahlt ein für alle Mal am Kreuz von Golgatha. Ist weg. Das ist kein Freibrief, aber es macht frei. Es macht frei, wenn die Last weggenommen ist. Und es geschieht in der Begegnung mit Jesus Christus. Und dazu sollen solche Abende natürlich sein. Und ich bin ganz ehrlich, das ist der einzige Grund, warum ich das tue, was ich tue. Der einzige Grund, warum ich in der Weltgeschichte herumfahre, ist, weil ich Menschen von diesem Jesus Christus erzählen möchte. Der dir Freiheit schenkt, Freiheit von deiner Schuld. Der dir Hoffnung ist, Hoffnung über den Tod hinaus. Der wirklich verändern kann, der wirklich versöhnen kann. Der wirklich Neues schenkt, wenn wir ihn lassen. Und es ist eine tolle Sache. Help, I need somebody. Ich brauche jemanden. Ich brauche jemanden, der meine Schuld wegnimmt. Ich brauche jemanden, der mir Hoffnung über den Tod hinausgibt. Wenn ihr eure Sünden bekennt, so ist er treu und gerecht, dass er euch gerne vergibt, sagt die Bibel über Jesus Christus. Und bezüglich der Hoffnung, Jesus Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, über den Tod hinaus. Und du wirst leben, auch wenn du stirbst. Und das war die Hoffnung der Christenheit bis heute. Und es soll weitergehen. Und es ist klasse, dass es so weitergehen darf, ihr Lieben. Und heute Abend die ehrliche Frage. Wer ist Jesus Christus für dich? Der Religionsstifter oder der wirklich einen Tod bezwungen hat? Der meine Schuld bezwungen hat. Der mir Hoffnung gibt über den Tod hinaus. Und wenn jemand heute Abend hier ist und sagt, ich kann das nicht sagen, dass Jesus mir Hoffnung über den Tod hinaus gibt, aber ich wollte es so gerne, dann möchten wir gerne so ein Gebet einblenden, das eine Hilfe sein kann. Es kann ganz anders aussehen, ihr Lieben. Es kann so aussehen, dass ein Mensch nach Hause geht und sagt das, was ich sagte. Herr Jesus, ich habe keine Ahnung, wer du wirklich bist. Ich weiß es nicht. Aber wenn du dieser wirkliche, wahre Gott bist, dann zeig mir das. Ich kann es nicht glauben. Aber wenn du diesen Glauben wirken kannst, dann wirk diesen Glauben in meinen Herzen. Wirkt es, tut es, Jesus. Und so kann ein Gebet aussehen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du mich kennst und liebst. Danke, dass du mir ewiges Leben schenken möchtest. Ich will dir gehören, ich habe mein Leben selbst bestimmt. Ich war wie dieser eine Mann selbstgerecht. Selbstgenug. Ich habe gegen dich und gegen Menschen gesündigt. Bitte vergib mir meine Schuld. Ich gebe dir mein Leben mit Leib, Seele und Geist, meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft. Komm in mein Leben, übernimm die Führung in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst, wie du mich haben willst. Amen. Es gibt nichts Besseres, als dass man so verändert wird, wie der ewige Gott einen haben will. So kann es aussehen. Es kann aber auch ganz einfach sein, indem ich sage, Herr Jesus, eben, mach dich mir bekannt. So wichtig. Das möchte ich so gern. Und es ist eine gewaltige Sache, ihr Lieben, wenn man das wissen darf. Und dazu segne uns Gott und ermutige uns auch zu diesem Schritt. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du treu bist. Ich danke dir das Leben, das ich finden durfte, Herr. Dass ich auch so ein Mensch sein darf wie dieser Zöllner. Der sagte, Gott, erbarm dich über mich. Ich habe es gar nicht verdient. Was habe ich alles gemacht und was habe ich Menschen ausgelacht manchmal, die diesen Weg gegangen sind schon, Herr. Ich danke dir, dass du all diese Schuld ans Kreuz von Golgatha getragen hast. Ich danke dir heute Abend auch für diese Botschaft des Lebens, die Botschaft der Hoffnung. Herr Jesus, dass du nicht loslässt und mitten in diesem Tränental, dass du dieser starke Heiland bist, der uns hält. Und ich bitte dich für Menschen heute Abend, die unter uns vielleicht sind, die auch hoffnungslos sind, dass sie Hoffnung finden in dir. Menschen, die vielleicht erdrückt werden von ihrer Schuld, dass sie Befreiung von ihrer Schuld erfahren. Menschen, die so fürchterliche Angst vorm Sterben haben, so den kennenlernen dürfen heute Abend, der den Tod überwunden hat, der lebt und der regiert. Herr, so Menschen werden dürfen, die froh sind im Herzen. Froh sind, in diese Welt rauszugehen. Ich danke dir für diese jungen Mädels heute Abend, die so einen frohen Tanz gemacht haben. Ich danke dir auch für diesen Sportclub, den es gibt, für Menschen, die sich auch um junge Menschen kümmern. Herr, dass du ihnen auch Freude dann gibst an dem, was sie tun. Ich danke dir, dass das alles so gut hier zusammenwirkt. Und ich bitte dich für uns alle, lass uns nicht vergessen, wer eigentlich der Geber all dieser guten Gaben ist. Du, der ewige Gott. Amen.